willkommen zur 38. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir normalerweise einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel. Dieses Mal haben wir aber eine Sonderfolge zur Handball-Europameisterschaft für euch. Und wir, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, Tamo Schwarz. Hallo Jan-Philipp.
Moin Tamo.
Handball-Europameisterschaft. Wir sind jetzt gerade hier ins Studio geschlittert. Du kommst hier in Kiel von draußen. Ich komme gerade aus Hannover. Da war am Sonntag das Länderspiel gegen Kroatien, das Testländerspiel, die Generalprobe der deutschen Handballer. Und bin hierher geschlichen mit 70 über die Autobahn, weil draußen irgendwie doch ganz schön Eisregen losgegangen ist. Mal sehen, wie rutschig die Handball-Europameisterschaft für unsere Nationalmannschaft wird. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal gleich in die Vollen gehen mit der ersten Rubrik? Das ist der
Zebra-Formcheck,
der dieses Mal aber ein DHB-Formcheck ist in diesem Fall. Was glaubst du?
Gut, dass du mich zuerst fragst, denn du bist ja tatsächlich gestählt durch das gestrige Spiel. Ich habe mir die Spiele natürlich auch angeguckt und ich glaube, dass der DHB diesmal eine sehr gute Mischung hat im Team. Das ist relativ konstant in der Breite aufgestellt und ich glaube, das ist der Vorteil auch gegenüber den vergangenen Jahren, wo die Mannschaft von Alfred Gislason immer häufig vom Verletzungspech gebeutelt war. Ich traue dem DHB-Team relativ viel zu. Allerdings werden sie sich, glaube ich, stärkeren Gegnern erwehren müssen, als es die Kroaten in den beiden Testspielen bis jetzt waren. Aber da bist du ja tatsächlich gestern vor Ort gewesen. Welchen Eindruck machen ja denn die Jungs auf dich?
Also die Deutschen haben ja auf jeden Fall in der Auslosung die Hammerhälfte des Turnierbaums erwischt, aber dazu kommen wir später noch. Ich war sehr positiv überrascht von diesen beiden Spielen gegen Kroatien. Ich finde, dass was fehlt dieses Mal, ist das, was eigentlich etwas war, mit dem Bundestrainer Alfred Gislason immer zu kämpfen hatte. Das waren Ausfälle, Verletzungspech, Spieler, die krank angereist sind zur Vorbereitung und so weiter. Das ist diesmal alles überhaupt gar kein Thema. Er hat 18 Spieler zur Verfügung und ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Mischung. Es sind 4 Turnierdebütanten, die zum ersten Mal bei so einer großen Meisterschaft dabei sind, die alle überzeugen. Es ist mittlerweile eine Sechsergruppe, die 2023 U21 Weltmeister geworden ist. Sind immer noch 3 Spieler mit Andreas Wolf, Rune Dahmke und Jannik Kohlbacher, die 2016, also vor 10 Jahren, Europameister geworden sind. Und so ergibt sich irgendwie eine echt spannende Mischung aus jung und alt und erfahren und unerfahren. Und was das Wichtigste ist, du hattest ja 1-2 Jahre, wo wirklich alles von wenigen abhing. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein Juri Knorr, Julian Köster, Abwehr und Angriff, musste da alles wegarbeiten, hat kaum Verschnaufpausen bekommen und das ist nicht mehr so. Ich finde, das war das Frappierendste jetzt an diesem Spiel, am Sonntag zum Beispiel, dass ein Gummersbacher Tom Kiesler, der 24 Jahre alt ist, also auch nicht mehr, keine 19 oder 20, aber der jetzt sein erstes Turnier spielt, der ist da einmal von Position zu Position gesprungen, also fing, wenn man auf die Abwehr blickt, fing links auf der Halbposition an, dann die eine Position im Innenblock, dann die andere, dann auf der anderen Seite auf halb, der kann da wirklich alles spielen und dadurch ergeben sich so viele Konstellationen, also Kiesler auf halb und zum Beispiel Goller und Köster im Innenblock, dann hat Kiesler mal mit Justus Fischer im Innenblock gespielt, Kiesler kann aber auch mit Köster, dann gibt es noch den Berliner Fuchs Mathis Langhoff, der auch Alfred Gislason hat gesagt, also Kiesler und Langhoff sind die variabelsten Abwehrspieler in der Bundesliga, seiner Meinung nach. Das sorgt dafür, dass Spieler wie Knorr und Köster, was ich gerade sagte, dass die immer mal wieder Verschnaufpausen bekommen. Und ich glaube, diese Kräfte, die da konserviert werden können, die sorgen dafür, dass Deutschland einfach permanent in so einem Spiel Tempo gehen kann. Und das ist ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren.
Ja, Turnierspiele waren ja häufig der Fall, dass sie über die Abwehr entschieden worden sind. Ne? Mhm. Und dementsprechend ist mir das auch aufgefallen, dass Kiesler tatsächlich so der Allrounder schlechthin ist. Also so in dieser Flexibilität habe ich das auch selten gesehen, dass jemand auf wirklich auf beiden Halbpositionen gleich gut deckt. Das war schon, hat mich so ein bisschen an Magnus Janemir, auch nicht nur optisch, sondern den alten Schweden da erinnert, der wirklich tatsächlich ohne viel Foulspiel auch auskommt. Ne? War nicht häufig, dass er die Bank gedrückt hat.
Es ist ja selten, dass man so die Abwehr so ins Zentrum rückt, aber Alfred Gislason hat das ja ganz bewusst getan und gesagt, dass er bei der Kadernominierung einen extremen Fokus auf die Defensive gelegt hat. Und das merkt man jetzt auch. Das ist ja immer dieses Bild vom Beton anrühren und so weiter. Aber ja, das wird wirklich in die Tat umgesetzt. Und die Auswirkung, die das Ganze hat, finde ich so interessant, weil eben die Defensive diese Auswirkungen hat auf die Offensive, nämlich auf die Option, immer frische Beine auf dem Feld zu haben und so eben auch in der Offensive wieder Kräfte freizusetzen.
Das ist augenscheinlich der Fall. Ne? Das hat man gestern, glaube ich, auch ganz eklatant gesehen, dass tatsächlich relativ viel Gegenstoß wieder gespielt werden konnte. Mhm. Erste, zweite Welle, auch mit hohem Risiko. Das ist vielversprechend, wenn man das dann auch tatsächlich ins Turnier transportieren kann.
Ja, genau. Und also Risiko, ich fand das gut zu sehen, dass Andreas Wolf auch dieses Spiel immer besser initiiert hat mit seinen teilweise schon in der Tat riskanten Pässen. Ist auch immer die Frage, ob man die dann genauso spielen würde in einem Viertelfinale oder einem Halbfinale von einem großen Turnier. Ein Johannes Goller zum Beispiel hat gesagt, er fand es gut, sich das auch mal von außen anzusehen. Julian Köster hat mir erzählt, dass diese paar Minuten, die man vielleicht vorher nicht bekommen konnte, weil eben alles von wenigen abhing, dass das richtig was bringt, dass das wertvoll ist, wenn du nachher in so einem Turnier jeden zweiten Tag ran musst.
Siehst du denn noch Baustellen neben dieser starken Abwehr, die natürlich wirklich das Fund sein muss, um erfolgreich zu sein? Oder sagst du, diese Abwehr wird alles tragen?
Also wenn ich jetzt, ich meine, das ist eine kurze Vorbereitung gewesen, aber wenn man nach dieser Vorbereitung, die ja am 4. Januar erst begonnen hat, wenn man da jetzt so ein kleines Zwischenfazit ziehen sollte, dann wäre auf jeden Fall die Abwehr das, was schon medaillenreif ist, meiner Meinung nach. Trotzdem würde ich mir von Alfred Gislason manchmal ein bisschen mehr Bauchladen wünschen, also dass er aus dem Bauchladen auch mal eine 3-2-1-Deckung offensiver herauszaubert oder, gut, wir sind in Kiel ja in einem Milieu, wo das 7 gegen 6 sehr oft zelebriert wird, auch nicht immer zur Freude der Fans, aber auch das kann natürlich ein Mittel sein, was manchmal wertvoll sein kann. Ich finde, es ist alles noch sehr auf eine Struktur ausgerichtet. Wenn ich jetzt was suchen sollte, dann wäre es vielleicht das, aber ansonsten, ja, also ich finde, im Positionsangriff ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, da waren die Kroaten, wie du schon sagtest, auch jetzt nicht der super knackige Gegner. Was einem ein bisschen Sorgenfalten bereiten könnte, ist wahrscheinlich die Position im rechten Rückraum, die Alfred Gislason ja selbst als große Problemposition bezeichnet hat. Also da ist ein Renas Uschins, der keine gute Saison spielt und sich jetzt auch noch, der ist umgeknickt und hat sich womöglich verletzt.
Aber er zeigt ansteigende Form, ne?
Absolut. Die beiden Spiele sah es so aus, als ob er sich wieder Sicherheit geholt hat. Dahinter ist ein Franz Semper, der aber in Leipzig auch überhaupt gar keine gute Saison spielt. Ich fand, das sah gestern auch schon am Sonntag, dazu muss man sagen, einmal ein kurzer Einschub, wir nehmen am Montag auf, auch wenn die Folge erst am Dienstag erscheint, darum habe ich eben gestern gesagt, also da sah es bei ihm auch schon besser aus, aber ja, wenn das nicht funktioniert, da gibt es ja auch noch so eine Geheimwaffe, Miro Schlurow vom VfL Gummersbach, der zwar Rechtshänder ist, aber auch im rechten Rückraum spielen kann, Positionsangriff, da geht noch was, aber ich finde, das sah schon ganz gut aus.
Man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel einer wie Nils Lichtlein gestern, als er dann kam, tatsächlich dem Spiel auch nochmal eine neue Note gegeben hat. Ne? Der spielt dann noch ein bisschen schneller im Angriff, drängt auch dann eben halt noch auf andere Lücken, als es Juri Knorr spielen kann. Also ich finde auch, dass sie da eine gute Flexibilität haben und trotzdem dieses Positionsspiel noch nicht auf den Punkt spielen. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Semper eben halt so ein Hop- oder Top-Spieler ist. Mhm. Und ich finde natürlich, und er hat die Messlatte natürlich extrem hochgelegt, ist natürlich Marco Grigic einer, der in der Bundesliga alles kurz und klein schießt. Und ich finde, er wirkt immer noch ein bisschen gehemmt, wenn er im Nationaltrikot auftritt. Man würde sich fast wünschen, dass er dieses Selbstverständnis, was er in der Bundesliga sowohl in Eisenach als auch in Flensburg zeigt, vielleicht auch so ein bisschen adaptieren würde. Und nicht, dass das in Egoismus ausarten soll, aber dass er vielleicht noch einfach selbstbewusster da spielt. Das ist aber nur mein persönlicher Eindruck aus der Entfernung, wo ich sage, Mensch, da ist wirklich noch ordentlich Luft nach oben.
Ja, für einige ist es ja vielleicht auch etwas überraschend gewesen, dass nicht von vornherein immer Juri Knorr in der Mitte gespielt hat im Angriff, sondern ganz schön lange Phasen Julian Köster. Köster mit Grigic funktioniert, könnte natürlich auch richtig zünden, da hast du recht, da fand ich auch bei Grigic, da erwartet man noch ein bisschen mehr, aber man hat eben auch immer wieder die Variante mit Knorr in der Mitte und Köster auf halb links. Das muss ich vielleicht dann auch so ein bisschen finden. Das waren ja nun auch zwei Testspiele und die waren ja dafür da, um vieles auszuprobieren, um mal zu schauen. Dago Sigurdsson bei den Kroaten hat es ja noch krasser gemacht. Er hat ja gestern in zwei Halbzeiten zwei verschiedene Mannschaften so gut wie aufs Feld geschickt. Lass uns im DHB-Formcheck noch einmal auf die drei Zebras schauen. Andi Wolf, würde ich sagen, gestern überragend.
Ja, ich glaube, im Tor müssen wir uns wenig Sorgen machen. Ja. Ob du nun Spät oder Wolf reinstellst, das sind beides Leute, die dir Spiele gewinnen können. Und anscheinend sind sie mittlerweile ja auch als Team so gewachsen, dass sich da keiner dem anderen irgendwie was neidet, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, hinter Wolf und Spät kann man einfach einen Haken machen. Und es ist natürlich sehr erfreulich, dass Andi Wolf die Form, die er jetzt auch vor der EM-Pause schon beim THW präsentierte, vielleicht damit in den Januar rettet.
Haken kann man auch auf rechts außen hinter Lukas Zerbe machen. Der ist auf der Position, die er sicher mit Heseler vom VfL Gummersbach teilt, auf jeden Fall die Nummer 1. Hat sich am Sonntag auch nochmal stabil präsentiert als 7-Meter-Schütze. Hat eine gute Quote, hat ein sehr selbstbewusstes Auftreten, ist ein guter Typ. Also ich glaube, der wird oder kann eine sehr gute EM spielen. Zu Rune Dahmke können wir jetzt nicht so viel sagen, da hat es so einen kuriose Begebenheit gegeben. Denn Rune Dahmke war über Silvester mit seiner Frau Stine und seiner Tochter Amelie in Norwegen und auf dem Rückweg von Oslo über Amsterdam nach Hannover, wo er auch sehr verspätet unterwegs war, sind die Koffer irgendwie in Amsterdam geblieben, kennt man ja, und in dem Koffer waren aber seine Einlagen für die Schuhe. Und dadurch, dass er dann diese Einlagen nicht hatte, haben sich so ein paar Wadenprobleme herauskristallisiert und darum wurde jetzt aus Vorsichtsgründen wurde er geschont in den beiden Kroatien-Spielen. Insofern, aber bei Rune weiß man, was man hat. Hatte ja vorhin schon gesagt, Alfred Gislason hat ein großes Augenmerk auf die Abwehr gelegt. Rune ist ein super Abwehrspieler, ist ein Kämpfer am Kreis, wenn er vorne einläuft und so weiter. Ich glaube, auf diesen Ärger müssen wir gar nicht mehr so groß eingehen, für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten. Bob Hanning, der Geschäftsführer der Füchse Berlin, hatte sich ja zu Wort gemeldet und Alfred Gislason scharf dafür kritisiert, dass er nicht den Berliner Tim Freihöfer nominiert hat, sondern Rune Dahmke. Kann man machen. Rune Dahmke war selbst überrascht, muss man aber vielleicht auch nicht machen, wenn man italienischer Nationaltrainer ist, was nämlich Bob Hanning ist, und eigentlich einen Amtskollegen für seine Kadernominierung vielleicht lieber nicht kritisieren sollte.
Nö, das war ziemlich unglücklich, finde ich. Also man kann sich, glaube ich, als sportlicher Leiter eines Vereins für seine Spieler stark machen. Ja. Alles schön gut. Gleichzeitig aber sowohl den Bundestrainer reinzusprechen, wenn man tatsächlich Amtskollege ist, ist ein No-Go, finde ich.
Amtskollege auch noch bei der EM. Italien ist ja auch qualifiziert.
Ja, wäre interessant gewesen, wenn Alfred Gislason mal versucht hätte, Bob Hanning ein paar Tipps zu geben, aber ich glaube, dazu lässt er sich dann nicht hinreißen. Ja, du hattest das, glaube ich, mit ihm im Interview mal angesprochen.
Das war ganz lustig. Ich habe ihm im Interview zwei italienische Linksaußennamen gesagt und ihn gefragt, ob er die kennt. Und dann hat er geantwortet, vielleicht sollte man Bob Hanning mal fragen, ob er die überhaupt kennt.
Ja.
Also, naja. Da können wir auch einen Haken hintermachen. Rune Damke ist bei der EM dabei. Ich finde, man kann darüber streiten, ob das die richtige Entscheidung war. Ich finde trotzdem, dass er es verdient hat. Genauso wie Freihöfer es verdient gehabt hätte. Und
letztlich wird der Bundestrainer irgendwann an seinem Kader gemessen.
Genau.
Und es wird sicherlich nicht an links außen liegen, ob Deutschland erfolgreich ist oder nicht, behaupte ich mal. So präsent ist die Position nicht. Dementsprechend muss man damit leben können. Und die Frage ist ja auch, und das ist vielleicht die viel interessantere Frage zusätzlich, Rune Damke hat die Messlatte jetzt hochgelegt. Dadurch, dass er in beiden Spielen ja nicht aufgelaufen ist, ist seine Anzahl an Länderspielen nicht gestiegen. Die Deutschen müssen also mittlerweile jetzt auch die Zwischenrunde überstehen, damit Rune Damke zu seinem 101. Länderspiel kommt, glaube ich.
Ja, es kommt ja drauf an. Es ist ja nicht gesagt, noch nicht gesagt, wer auf der Tribüne wird pausieren müssen. Es kommen ja 18 Spieler
mit
und 16 können immer nur im Spiel dabei sein. Insofern weiß man jetzt nicht, ob er alle Spiele absolvieren wird oder nicht. Jetzt ist er bei 96 Länderspielen, 4 fehlen noch bis zum 100. Und dann schauen wir mal weiter auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatte Alfred Gislason seine Gründe. Er hat gesagt, Rune Damke gibt uns mehr als die anderen, die jetzt nicht dabei sind. Es geht ja auch immer um so eine Komposition eines Kaders. Rune Damke hat, ich hatte es schon gesagt, ist ja einer der Europameister von 2016, ist ein sehr erfahrener Spieler. Für Gislason war es auch wichtig, dass Damke eben den jüngeren Spielern was geben kann, dass er Vorbild ist und die ein bisschen an die Hand nehmen kann und so weiter. Und ja, es sind alles gute Gründe. Und es gibt auch total viele gute Gründe für Freihöfer und kommen wir ja später vielleicht noch zu, aber ich fand es auch gut, wie Damke reagiert hat und gesagt hat, die Zukunft gehört eben jemandem wie Freihöfer, aber jetzt muss er eben dem alten Sack noch einmal den Vortritt lassen.
Rune Damke weiß seine Rolle zu spielen, glaube ich.
Ja, da gehe ich auch ganz fest von aus. Kommen wir zur zweiten Rubrik. Das ist der
Tellerrand.
Und ich hatte es eben schon gesagt, wir schauen da nochmal über den Tellerrand vielleicht der deutschen Gruppe hinaus auf die Zebras vom THW Kiel. Die deutsche Gruppe in Herning in Dänemark besteht ja aus Deutschland, Spanien, Österreich und Serbien. Da sind die drei Deutschen, Wolf, Damke, Zerbe dabei. Bei Österreich ist Nikola Bilic dabei, aber es gibt ja noch 5 weitere Gruppen. Eine weitere in Herning mit Magnus Landin bei den Dänen. Dann gibt es Elias Elefsen Aschipagötu, der in Oslo mit den Färöer an den Start geht. Dort ist auch die Schweiz in der Gruppe mit Lukas Laube. In Malmö spielt Erik Johansson mit den Schweden, Veron Nacinovic mit den Kroaten und in Kristianstad Benze Imre mit den Ungarn. Und was glaubst du, kommt dabei am Ende raus?
Erster Blick auf die deutsche Gruppe. Ich glaube, für Nikola Bilic wird nach der Vorrunde Endstation sein. Die Österreicher scheinen tatsächlich als erster deutscher Gruppengegner im Moment noch nicht in Form zu sein, haben, glaube ich, in der Vorbereitung sowohl gegen Tschechen als auch gegen Franzosen und jetzt auch gegen die Slowenen, die wirklich sehr, sehr verletzungsgebeutelt sind, arg gepatzt. Da stimmt noch nicht alles. Die gehen sicherlich mit dem ganz großen Underdog-Sticker ins Turnier, obwohl sie in den letzten Jahren Deutschland durchaus in wichtigen Spielen durchaus mal Paroli bieten konnten. Aber ich glaube, für die Österreicher wird früh Schluss sein in dieser Gruppe. Ich glaube, dass für die Deutschen die Spanier der Hauptkonkurrent sein werden. Dieses Spiel muss man, glaube ich, auch gewinnen, wenn man dann weiter gucken möchte. Aber wenn wir auf die anderen Gruppen mit den Deutschen gucken, glaube ich, dürfen sich viele berechtigte Hoffnungen machen, im Turnier weit zu kommen. Also die Schweden mit Erik Johansson und auch die Kroaten mit Veron Nacinovic, auch wenn sie jetzt noch nicht so gegen die Deutschen performt haben, sehe ich in ihrer Gruppe durchaus in der Zwischenrunde. Benze Imre und die Ungarn sollten gemeinsam mit Island auch weiterkommen, mein Dafürhalten. Spannend wird tatsächlich die Gruppe mit Elias Elefsen Aschipagötu und Lukas Laube der Schweiz und dem künftigen Zepa Domen Novak. Mark Hutsch, nicht Novak. Du, Novak spielt bei Flensburg, totaler Käse. mit den Slowenen. Das ist die ausgeglichenste Gruppe für mich. Birgt auch das höchste Spannungsmoment, ehrlich gesagt. weil ich da nicht weiß, wer weiterkommen wird. Und dann natürlich nochmal nach Herning zurückgeguckt. Über den brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Nee. Also sollten die irgendwie ein Vorrundenspiel Schwierigkeiten kriegen oder bekommen sollen, dann kann es höchstens gegen die Portugiesen sein. Und selbst die werden sie wahrscheinlich mit +6 und mehr besiegen.
Ja, insgesamt sind 10 Spieler vom THW Kiel im Einsatz. Das ist gar nicht so wenig. Das ist genauso viel wie vor genau einem Jahr bei der Handball-Weltmeisterschaft. Interessant, weil es eben auch noch wesentlich mehr hätten sein können. Also Gonzalo Pérez de Vargas ist bei den Spaniern nicht dabei. Der will erstmal wieder so richtig zu seiner Form finden nach der langen Verletzung, nach seinem Kreuzbandriss. Harald Reinkind hat sich jetzt kurzfristig noch verletzt und ist bei den Norwegern aus dem Kader raus, musste wieder abreisen, leider. Emil Madsen bei den Dänen ist leider verletzt und Petter Överby bei den Norwegern wurde nicht nominiert, ist zwar im 35er-Kader. Ich habe mich ein bisschen gewundert, die haben 4 Kreisläufer in ihrem Kader, den sie jetzt mitnehmen, also in dem Kader vor Ort. Und Petter Överby ist nicht dabei. Habe ich mich drüber gewundert, du auch?
Ich mich auch ein bisschen, weil er natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringt. Andererseits, wenn man sich die Hinrunde jetzt beim THW anguckt, ist er auch verdammt lang ausgefallen. Sein Muskelbündelriss, sodass da vielleicht auch der Nationaltrainer drauf geachtet hat, wer hat in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich gut performt und sich dann für Form anstatt Erfahrung entschieden. So kann ich mir das nur erklären, weswegen Petter Överby jetzt nicht dabei ist. Ja. Aber überrascht hat es mich auch, denn man verzichtet im Zweifelsfall ja nicht zwingend auf Spieler, die bei Top-Vereinen spielen.
Ja, das stimmt. Wobei das ja auch immer eine Frage der Perspektive ist. Also da sind jetzt auch Spieler aus Kolstad dabei in Norwegen, die Champions League spielen. Also Top-Verein liegt auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Aber gewundert habe ich mich trotzdem und du ja offensichtlich auch ein bisschen.
Jo.
10 Zebras sind dabei. Ich würde jetzt mal denken.
Einer spielt übrigens noch Afrika Cup.
Ja, stimmt.
Den haben wir ja auch noch gar nicht so richtig im Blick gehabt. Nur mal kurz zur Erwähnung, der THW hat im Dezember nach unserem letzten Podcast ja noch aus der Not herausgeboren, als feststand, dass Emil Madsen langfristig ausfallen wird, den Ägypter Muha Abdel Haq verpflichtet und der weilt jetzt erst in seiner Heimat und spielt dann nachher in Ruanda den Afrika-Cup.
Ja, okay. Ich würde denken, von den 10 Zebras bei der Handball-Europameisterschaft werden 8 die Hauptrunde erreichen.
Wer schafft's nicht?
Und dann ist alles möglich. Naja, also für die Österreicher wird es mit Deutschland und Spanien in der Gruppe wirklich schwer. Und in der Gruppe Slowenien, Färöer, Montenegro, Schweiz würde ich jetzt einfach mal so über den Daumen peilen, dass Schipa Goethe oder Laube in die Hauptrunde kommen, aber nicht beide. Ist wahrscheinlich auch.
Ja, ich kann die Slowenen sehr schlecht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben wirklich Verletzungspech. Jetzt fällt mit Fla der Spiritus Rector aus. Sarah Betz ist auch nicht dabei. Da fehlt schon, Blagotinsek ist nicht dabei. Da fehlt schon ein Stück Erfahrung. Aber die Qualität der Slowenen ist eigentlich immer ausreichend.
Warum ist Sarah Betz nicht dabei?
Ich hörte auch irgendwas von einer Verletzung.
Okay. Ja, Slowenien ohne Zara Betz und Blagotinsek, schwierig, wirklich schwierig. Obwohl die ja immer mal wieder zu großem imstande waren, nicht nur in der jüngeren Vergangenheit, sondern auch etwas weiter zurück. Zum Beispiel denke ich noch zurück an 2017, an die WM in Frankreich, wo sie sehr stark waren und haben auch immer wieder so eine gute Generation am Start, aber dann muss auch wirklich alles passen.
Ich glaube auch, also ich hätte vor den Testspielen jetzt an dem letzten Wochenende gesagt, die Slowenen könnten sogar rausgehen. Jetzt haben sie doch relativ ordentlich performt, glaube ich. Dementsprechend wird das, glaube ich, eine sehr offene Geschichte. Bei den Färöern hängt es, glaube ich, maßgeblich davon ab. Und das wird noch nicht in der Vorrunde eintreten, wie die mit den Kräften haushalten können. Ich glaube, die haben eine gute erste 7. Und sobald die auf ein Zahnfleisch kriecht, wird das schwieriger für die Färöer. Aber das muss natürlich für die Hinrunde nichts bedeuten. Und die Schweizer sind spannend, finde ich.
Ja, finde ich auch. Es gibt so ein paar Nationen, ich denke jetzt an Slowenien, an Polen zum Beispiel, da ist irgendwie immer alles möglich. Das kann mal so ein richtiger Absturz werden. Dann muss auch immer gleich der Nationaltrainer gehen, wahrscheinlich am liebsten noch während des Turniers so ungefähr. Und Manchmal sind das aber auch Mannschaften, die so ein bisschen für Furore sorgen. Es gab auch mal eine EM, ich glaube, das war 2018, wo die Tschechen auf einmal so für Furore gesorgt haben. Die Österreicher waren zuletzt immer mal wieder stark. Wenn man dann hinterher bei den Turnieren auf die Platzierung guckt, dann sieht das gar nicht so aus, aber da waren immer mal wieder so Überraschungserfolge dabei oder nur knappe Niederlagen. Und ich glaube trotzdem, das wird eine Handball-Europameisterschaft, wo sich Favoriten ausnahmslos durchsetzen werden. Gerade bei der EM ist die Struktur ja auch so ein bisschen hammerhart. Also du hast eine Vorrunde mit 6 Vierergruppen. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen in die Hauptrunde. Aber dann verengt sich das sofort. Also dann hast du zwei Sechsergruppen, von denen dann nur noch die ersten beiden direkt ins Halbfinale kommen. Also da ist kein Viertelfinale und nichts mehr. Und das macht das natürlich zu so einem elitären Flaschenhals, durch den du erstmal durch musst. Und das macht es für Deutschland auch so schwer, auf einer Turnierbaumseite, wo in der Hauptrunde Mannschaften wie Dänemark, Frankreich, Norwegen und Portugal warten würden.
Nur Favoriten, ne? Also wenn man die Portugiesen tatsächlich nach der letzten WM auch in den engeren Favoritenkreis mit reinzieht und die auch sehr spannende Spiele haben, dann gibt es da kein Fallobst auf der Seite. Und ich glaube, das ist natürlich sowieso das Kriterium, was du gerade schon ansprichst. Die Außenseite haben es deutlich schwieriger, weil auch die Favoriten von Anfang an gezwungen sind, Gas zu geben. Denn eine Niederlage kann schon fatal beim Kampf um den Einzug ins Halbfinale sein.
Ja, ich war jetzt kurz davor, die Frage zu stellen, wer wird Europameister? Aber da kommen wir später noch zu. Kommen wir jetzt lieber erstmal zu unserer nächsten Rubrik. Und das ist ein Evergreen, nämlich das
Zebra des Monats.
Soll ich mal anfangen?
Unbedingt.
Denn wir waren da schon eigentlich an der Stelle vorhin. Mein Zebra des Monats ist Rune Dahmke. Nicht nur, weil er jetzt für eine Europameisterschaft nominiert wurde. Ist übrigens sein 8. Turnier. Rune Dahmke hat ja so eine sehr wechselvolle Geschichte. Ist 2016 Europameister geworden, wurde dann im selben Jahr für die Olympischen Spiele nicht nominiert. Bei der WM 2017 wurde er nach der Vorrunde ausgetauscht, wurde dann dafür bei der EM 2018 nachnominiert, genau wie bei der EM 2022, war dazwischen eine Weile nicht dabei, ist jetzt dann seit der EM 22 und WM 23 wieder beständig dabei, hat auch Olympiasilber 2024 gewonnen und ist jetzt eben wieder dabei und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es gab eben diesen Ärger um Tim Freihöfer und um Dahmkes Nominierung und Bob Hanning und Alfred Gislason und so weiter und ich finde es richtig cool, dass er dabei ist, nicht nur, weil ich ihm gönnen würde, jetzt auch seine 100 Länderspiele voll zu machen, sondern ich finde es auch extrem lässig und klug, wie er reagiert hat auf diesen Streit. Er hat nämlich ist zu Tim Freihöfer hingegangen. Kurz danach war dann das passenderweise das Pokalspiel in Berlin bei den Füchsen und ist gleich sehr offensiv auf Tim Freihöfer zugegangen, hat ihm gesagt, dass es ihm leid tut und dass er es auch verdient gehabt hätte und dass ihm die Zukunft gehört. Er hat es so ausgedrückt, Tim Freihöfer kann eine ganze Generation prägen. Und dass er jetzt eben einmal noch Rune Dahmke dem alten Sack den Vortritt lassen muss. Und das fand ich war ein richtig guter Move irgendwie von ihm. Man hätte auch sagen können, lass doch alle anderen reden, ich sag jetzt mal gar nichts oder so. Und das hat er nicht getan, sondern ist offensiv damit umgegangen. Hat auch offensiv gesagt, dass er selber ein bisschen überrascht war. Er weiß ja auch genau, wie seine Saison läuft. Und das, ich sag jetzt mal, als Linksaußen wäre jetzt vielleicht zu böse zu sagen, bist du beim THW Kiel ja eine vom Aussterben bedrohte Spezies, aber der THW und die Außen, das ist ja so eine unendliche Geschichte und wenig Würfe, keine super hohe Quote, auch keine super schlechte Quote, aber es hätte andere gegeben, wie zum Beispiel Tim Freihöfer, denen man den Vorzug hätte geben können und das ist nun nicht so gekommen und ja, geht auch.
Er hat einen guten Kontrapunkt, glaube ich, gesetzt gegen diese Diskussion, die da aufkam und hat da wirklich gezeigt, dass er ein Teamplayer höchsten Grades ist und das zeichnet Rune Dahmke ja eigentlich auch irgendwie schon Jahr und Tag aus und nicht umsonst war auch immer wieder mit diesen Situationen nicht überfordert, wenn er mal kurzfristig ausgebotet worden ist oder nachnominiert worden ist. Und er konnte sich immer in diese Situation einbringen. Und ich glaube, das ist das, was ihm letztlich vielleicht auch diese Nominierung dann eingebracht hat, dass er sehr mannschaftsdienlich mit Entscheidungen umgehen kann. Und man nimmt ihm diese Äußerung 1:1 ab. Das ist nichts Aufgesetztes für die Presse oder so. Das ist Rune Dahmke.
Und man muss trotzdem die Kirche auch im Dorf lassen. Das ist ja trotzdem ein guter Linksaußen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie völlig entgeistert sein müsste, wen Alfred Gislason da in seinen Kader gebeten hat. Also so ist es ja auch nicht. Also ja, ich...
Es ist ein Politikum gewesen, muss man ganz klar sagen.
Genau.
Da sollten Akzente gesetzt werden von einer Seite. Mit den Argumenten kann man durchaus mitgehen, wie es gemacht worden ist, eben halt nicht. Und es gibt im Moment Tendenzen aus einer Fraktion, glaube ich, wo man sich gerne liest.
Ja.
Egal auf welcher Ebene.
Nur die Einlagen für die Schuhe, die sollte man eben nicht wegnehmen. Dann geht gar nichts mehr.
Dann müsste man vielleicht doch irgendwann noch mal Freihöfer nachnominieren, wenn die Einlagen irgendwo mehr auftauchen.
Ja, genau, aber die sind wieder aufgetaucht und die werden auch mit nach Silkeborg reisen, wo die Deutschen ihr EM-Quartier aufschlagen. Jetzt bin ich aber gespannt, wer ist denn dein Zebra des Monats?
Auch ein Deutscher. Ich habe eigentlich den ganzen Monat mit Lukas Zerbe geliebäugelt, weil ich finde, gerade nach Benze Imres Verletzung hat man gesehen, dass Lukas Zerbe ein Ausmaß an Konstanz ist. Der hätte das zweifelsohne verdient, kann im nächsten Monat aber tatsächlich Eigenwerbung für sich machen, genauso wie Andreas Wolf, der überragend gehalten hat in den letzten Spielen vor der Pause. Und da kommt nämlich die Begründung, wieso Andreas Wolf so gut gehalten hat, nämlich für mein Zebra des Monats. Henrik Pekeler ist zurück. Hm. Und der hat der THW-Abwehr tatsächlich wieder die Stabilität verliehen, die ihr zeitweise abhanden gekommen sein zu schien.
Zu sein schien.
So meinte ich das. Mhm. Genau. Hinter dieser Abwehr mit Pekeler in der Mitte blüht Andreas Wolf auf einmal auf. Und ich finde, wenn man sich die Gegentore anschaut, die der THW mit Peklers Rückkehr bekommen hat, das ist drastisch runtergegangen. Ich habe hier mir mal aufgeschrieben, es waren 23 gegen Lemgo, es waren nochmal 30 gegen Berlin, aber 29 gegen Hannover, 26 gegen Magdeburg, 25 gegen Erlangen. Das ist spürbar, dass Henrik Pekeler wieder da ist. Und ich finde es erstaunlich, wie schnell er auch diese Rolle im Mittelblock wieder eingenommen hat, diese Führungsstärke gezeigt hat. Auch erzwungenermaßen, weil natürlich Lukas Laube dann zu dem Zeitpunkt ausfiel, musste er sehr viel spielen. Aber er hat tatsächlich zeitweise 50, 55 Minuten Abwehr gespielt, so als wäre er nicht weg gewesen. Auch wenn man ihm noch manchmal ansieht, dass noch nicht alles ganz rund läuft, aber da ist er eben halt dann auch mit seiner Art und Weise, seinem Stellungsspiel und seiner Antizipation ein absoluter Gewinn für den THW. Und deswegen Henrik Pekeler und nicht Zerbe und nicht Wolf, die können jetzt im Januar gucken, dass sie sich zum Zebra des Monats küren.
Man würde sich ja fast wünschen, dass Henrik Pekeler bei der Europameisterschaft dabei ist, aber Tom Kiesler ist jetzt der neue Henrik Pekeler.
Und das ist auch gut so, denn ich glaube, Henrik Pekeler kann diesen Januar sehr gut gebrauchen, um seinen Körper weiterhin aufzumöbeln. Und das haben wir dann ja auch noch von Viktor Szilágyi in unserem Interview kurz nach Weihnachten erfahren, um auch Werbung für einen neuen Vertrag beim THW zu machen. Denn der läuft jetzt doch zum Ende der nächsten Saison aus, weil eine Option, die da gewesen wäre, ausgelaufen ist zu der Zeit, wo er verletzt ausfiel.
Genau. Bei Rune Dahmke ist noch keine Entscheidung gefallen. Bei Magnus Landin, ebenfalls linksaußen, noch keine Entscheidung gefallen. Bei Petter Överby ist noch keine Entscheidung verkündet worden. Und bei Henrik Pekeler. Also 4 noch offene Baustellen, personelle Baustellen beim THW Kiel. Da werden wir auch nach der EM einiges zu berichten haben.
Das glaube ich auch.
Mhm. Gut. Nächste Rubrik.
Glaskugel.
Einfache Frage, wer wird Europameister?
Einfache Antwort, Dänemark. Obwohl, so einfach ist sie gar nicht, denn Dänemark 2012 war das letzte Mal. Ja. Also wer Weltmeisterschaft, wer ist glasklar?
Dänemark und EM geht irgendwie nicht zusammen. Ich weiß auch nicht, die waren 2008 und 2012 Europameister, seitdem aber irgendwie nicht mehr.
Da waren immer irgendwie nicht, Franzosen oder
16
Schweden.
Nicht,
oder
18 nicht, 20 nicht, Deutsche 18 20 nicht, 22
16,
nicht. 16, Entschuldigung, 16. Interessant.
Doch, die machen das dieses Jahr. Diese Mannschaft ist einfach unschlagbar, ist das falsche Wort, aber ich glaube, sie sind seit 39 Pflichtspielen oder sowas unbesiegt. Und sie haben, glaube ich, irgendwas Heroisches vor. Die können tatsächlich jetzt Weltmeister, Olympiasieger und Europameister werden und dann können die auch danach Gitzel, Pitlick und alle zurücktreten.
Und dann auch noch in Herning mit dieser imposanten Fanzone und den eigenen Fans in der Halle. Dieses Mal ja auch komplett in Herning, sowohl für die Deutschen als auch für die Dänen. Also da muss niemand reisen. Die können sich ganz auf ihren Heimvorteil konzentrieren, auf ihre Fans, können da irgendwie eine gute Geschichte schreiben.
Würdest du auf wen anders wetten?
Naja.
Also wirklich wetten so,
also
mit 5 €.
Ich würde jetzt nicht sagen, Dänemark ist komplett auf alle Zeiten unschlagbar. Also wir haben es ja gesehen, auch bei der letzten EM, da hat Frankreich sich den Titel geschnappt in so einem Finale. Ich sag jetzt mal beispielsweise Frankreich gegen Dänemark, da ist doch irgendwie, wenn es für den einen gut und den anderen schlecht läuft, wie auch immer, alles möglich. Aber im Normalfall, auch wenn man gesehen hat, wie Dänemark bei der WM vor einem Jahr Kroatien im Finale dominiert hat, im Normalfall wird Dänemark Europameister und den Rest machen die anderen unter sich aus.
Wer kratzt denn dahinter am Thron? Also wer wird best of the rest?
Vielleicht Frankreich, vielleicht Deutschland, vielleicht macht Portugal den nächsten Schritt. Die Costas dieser Welt sind auch nochmal ein Ticken erfahrener und älter geworden. Schwer zu sagen.
Starten aber womöglich ja mit 0-2 Punkten schon in die Zwischenrunde.
Was natürlich, dieser Modus ist wirklich fies, das sagt ja auch der Bundestrainer immer wieder. Jede Niederlage kann eigentlich schon das Halbfinale ausbedeuten, denn du nimmst die Punkte aus der Vorrunde mit. Nehmen wir mal an, Deutschland patzt gegen Spanien, dann gehen die Deutschen mit 0-2 Punkten und die Spanier mit 2-0 Punkten in die Hauptrunde. Und da kommen dann vielleicht Dänen mit 2-0 und Franzosen mit 2-0. Und dann musst du diese Lücke erstmal wieder schließen. Finde ich schwierig. Wer wird denn MVP? Es kann nur einen geben.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich schon so glasklar Dänemark sage, dann wäre es irgendwie komisch, wenn man an Matthias Gitzel vorbeigucken würde.
Olympia MVP 24, WM MVP 25, WM MVP 23, EM All-Star 24, Olympia MVP 21. Puh, oh, unglaublich.
Also dafür, dass er nicht MVP wird, müsste es schon passieren, dass auch Dänemark nicht Europameister wird, glaube ich. Dann ist die Möglichkeit, dass er nicht MVP wird, größer. Aber sollte Dänemark Europameister werden, wird im Zweifelsfall auch kein Weg an Matthias Gitzel vorbeigehen. Es sei denn, Emil Nielsen nagelt den Kasten so häufig zu, dass man an einem Torwart nicht vorbeigehen kann. Aber ich sehe sonst auch im dänischen Team keinen, der ihm irgendeiner Art und Weise das Wasser reichen kann.
Die Kamem hätte das Potenzial, wenn Frankreich eben gut performt und ansonsten.
Ja, du hast sie ja schon angesprochen, diese Newcomer wie Costa oder so. Wenn die Portugiesen tatsächlich weit kämen, dann wird es sicherlich an den Costa-Brüdern, im Zweifelsfall an Kiko Costa hängen. Aber ja.
Ivan Martinovic ist zu vielem in der Lage bei den Kroaten. Aber bei so einem MVP, wie du schon sagst, es hängt dann ja auch immer davon ab, wie diese Mannschaft desjenigen dann performt und wie weit die kommen. Und ja, Gitzel, immer wieder Gitzel.
Ja.
Der spielt bald in einer Mannschaft mit Dika Mem und Simon Pütlik. Ist auch noch irgendwie nicht so richtig in Billard zu formen, oder?
Wird auf jeden Fall interessant, wie das dann funktioniert.
Mhm. Also, für die Gegner oder für die Füchse?
Sowohl als auch, glaube ich. Also ist ja auch eine Frage, wer die Verantwortung trägt und wo und wie das. Also man kennt das ja von den Top-Fußballvereinen, da ist ein Trainer schon als Moderator gefragt, wenn das alles so Leitwölfe sind, die gerne Verantwortung übernehmen wollen. Und die Frage ist ja auch, was passiert hinter den dreien dann? Das wird sicherlich spannend sein, wie das denn funktioniert. Was ist denn dann mit einem Nils Lichtlein? Oder hat der vielleicht auch das Potenzial, jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft so aufzuzeigen, dass er schon bald in eine Reihe der Jungs gerät oder nicht? Oder wer könnte überraschen bei der EM an Spielern? Da sind schon ein paar Junge, glaube ich, mit Kiko Costa und Lichtlein. Aber auch die Schweden haben mit.
Ja, Lichtlein muss natürlich von Alfred Gislason auch die Chance bekommen.
Gewollt werden.
Bisher Ja, andersrum, ja. Er wird nicht mit Spielzeit überschüttet normalerweise von Alfred Gislason. Es ist ja auch immer die Frage, ich finde ja, Lichtlein kann man auch gut mal auf halb rechts bringen als Linkshänder. Ich glaube aber, Gislason sieht ihn eher neben Köster und Juri Knorr als Mittelmann. Ausschließlich bin ich gespannt. Zuletzt hat dann ja eher auf halb rechts, wenn die anderen beiden Pausen brauchten, Miro Schlurow gespielt als Rechtshänder. Ich finde aber, Lichtlein kann das auch und in dem steckt schon relativ viel drin. Ich finde den sehr, sehr dynamisch und auch ein bisschen anarchisch. Der hat ein bisschen sowas auch von Elias Ellefsen als Şipagötü. Klein, dynamisch.
Aber das ist wahrscheinlich auch sein Verhängnis ein bisschen, ne? Denn er passt zu der propagierten Abwehrstärke, die Alfred Gislason ja auch gern haben möchte und worauf er sein Spiel aufbaut, eben halt nicht so richtig rein. Ne? Der ist keiner, der jetzt problemlos mal auf der Halbposition decken kann. Und das ist wahrscheinlich sein Malus in diesem Falle.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Der wurde gestern auch genannt, da hatte Gislason so ein paar Spieler, darunter auch zum Beispiel Grigic und Lichtlein, 3-4 Spieler aufgezählt und gesagt, naja, ich kann die natürlich Abwehr spielen lassen, aber dann muss ich 50 Tore vorne werfen, um zu gewinnen. Fand ich jetzt auch nicht so richtig nett, aber es entspricht natürlich am Ende der Wahrheit.
Ist ja auch die Philosophie der Füchse und auch Flensburg und der THW spielen ja diese Philosophie oder haben sie lange dieses Jahr gespielt. Wir werfen vorne viele Tore und kriegen entsprechend auch viele. Aber ob sich das in so einem Turnier, wo alle 2 Tage gespielt wird, trägt, ist halt die Frage. Von daher wird sich zeigen, wie viel Tempo ich gehen kann zulasten der Abwehr oder wie viel Tempo ich gehen kann, weil die Abwehr gut funktioniert.
Ja, genau.
Das wird spannend zu sein. Genauso wie spannend wie, also ich habe mich mal darum gekümmert, wer könnte denn so einen Star bei der EM werden, den man nicht auf der Pfanne hat. Und bin da auf viele Schweden gestoßen tatsächlich. Da sind mit dem Roganovic, der jetzt zum Beispiel nach Gummersbach wechselt, womöglich auch jetzt schon, ist glaube ich sogar schon fix, dass der jetzt schon in der Winterpause womöglich wechseln könnte, vorgezogen. Und auch Manson sind da 2 hochgradig talentierte Schweden, die auch Platzhirsche in der Nationalmannschaft verdrängt haben, die dann jetzt erstmal zugucken. Bei den Schweden darf ein Simon Jeppsson nicht mitspielen. Das ist schon spannend. Die Schweden machen da einen guten Mix. Genauso wie Kiko Koster natürlich, glaube ich, echt speziell wird, was der zeigen kann. Bin ich gespannt. Und auch andere Spieler versprechen da, glaube ich, viel abseits der Dänen.
Apropos Talente, heute habe ich gerade gelesen, dass der VfL Gummersbach, oft sind solche Transfers ja irgendwie dann mit dem VfL Gummersbach verbunden, die machen viele gute Entscheidungen, die haben Garda Ingi Sindrason verpflichtet.
Mit Hilfe von Aron Palmason, habe ich gehört.
Das ist der Cousin von Aron Palmason, genau. Finde ich auch interessant. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der bei der EM auch schon dabei ist.
Nee, ich glaube nicht. Aber tatsächlich ist es interessant, weil sie auch noch eine Kooperation mit dem Verein von Sindrason, richtig, eingehen. Und da sind, glaube ich, noch mehr interessante Isländer. Und dann haben sie natürlich mit Gudjon Valur Sigurdsson den richtigen Förderer in Gummersbach. Das ist schon interessant, was da.
Ich sage das nur, weil ich genau wie bei den Schweden auch bei den Isländern finde, dass da oft auch spannende Typen dabei sind.
Es gibt einen 16-Jährigen, Arndal heißt der, glaube ich, der auch schon wahnsinnig gut performt in der European League.
Dann haben wir auch noch die Färöer mit Uli Mittun.
Sehr spannend, ja.
Oder ja auch Şipagötü, der ja auch immer noch sehr jung ist.
Also absolut. Da gibt es noch einen Kreisläufer, der jetzt gerade von Sävehof nach Roy gewechselt ist, der auch, glaube ich, gut zum THW gepasst hätte. Der Name fängt mit V an, den Rest verschweige ich gerade, weil es mir nicht einfällt.
Schall und Rauch ist wahrscheinlich irgendwas mit einem durchgestrichenen O.
Bestimmt.
Gut, bevor wir abschweifen, vor dem Ausblick noch eine kleine Mini-Rubrik, unser
Reisetagebuch.
Wir werden beide jetzt bei der EM unterwegs sein. Ich düse am Mittwoch los und werde mein Quartier in Silkeborg beziehen und dann die ganze Zeit dort bleiben, wo die Deutschen sind. Wo führt dich denn der EM Wegweiser hin?
Mich führt einmal kurz privat nach Herning.
Okay.
Ich werde mir einmal die Deutschen am Samstag angucken und steige dann am nächsten Mittwoch ein, werde nach Malmö fahren, werde da noch den letzten Hinrundenspieltag der Schwedengruppe sehen. Da spielt Schweden gegen Kroatien, ist sicherlich eins der spannend vorentscheidenden Spiele, womöglich für den Halbfinaleinzug. Denn damit fängt sicherlich die Zwischenrunde eigentlich schon an. Und werde dann die Zwischenrunde aus Malmö begleiten und dir irgendwie zwei Teams Richtung Herning senden.
Ja, welche werden das sein? Schweden und Kroatien?
Die Schweden mit Sicherheit. Und ehrlich gesagt erwarte ich eigentlich mal von Island wieder ein gutes Turnier, wenn man sieht, wie Gísli Kristjánsson und Oma Ingi Magnusson in Flensburg, in Magdeburg natürlich performen. Da sind ja auch noch zwei, drei andere ganz gute Jungs in der Mannschaft. Eigentlich müssen die mal zünden bei so einem Turnier. Und wenn ich so eine Hälfte habe, dann muss ich ins Halbfinale kommen. Das muss, glaube ich, der Anspruch der Generation sein. Ich glaube, die haben tatsächlich gute Chancen. Weil sie genau wissen, auch mittlerweile, wie sie so welche Spiele spielen müssen. Und wenn es da halbwegs klappt, ich sehe Schweden und Island im Halbfinale tatsächlich.
Schweden und Island, okay. Ja. Für die Färöer hängen die Trauben wohl ein bisschen zu hoch.
Das ist das, was ich vorhin sagte. Ich glaube, dass dann drei Vorrundenspiele plus vier Zwischenrundenspiele für die Mannschaft wahrscheinlich zu viel in kurzer Zeit sind, weil ich glaube, die Breite im Kader stimmt da einfach noch nicht. Die haben sehr viele hochtalentierte Leute, wie wir gerade eben ja schon erwähnt haben. Aber ich glaube, dass die das auf Sicht dieser sieben Spiele nicht kompensieren können, um dann nicht irgendwann auf dem Zahnfleisch zu kriechen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, die haben noch nie ein EM-Spiel gewonnen. Die haben einmal unentschieden gespielt bei der letzten EM.
Ja, stimmt.
So, von daher werden weiterkommen in die Zwischenrunde, glaube ich, schon toll für die Jungs. Aber spektakulär wird es bestimmt. Und ich bin mir ganz sicher, das ist wahrscheinlich wieder eine der fan-unterstütztesten Mannschaften der EM sein wird, neben den Dänen. Also da wird eine hohe Reisebereitschaft sein, behaupte ich mal.
Ja, also ich wollte gerade sagen, das Gute und Schlechte zugleich ist vielleicht, ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn die Färöer-Fans nach Herning kommen würden. Es wurde ja schon angedeutet, dass die halbe Insel irgendwie schulfrei kriegt und dann jetzt wirklich die ganze Nation unterwegs ist. Ich erinnere mich noch gerne an die EM 2024, da war eine Riesenparty in so einem schrammeligen Club in Berlin in der Nähe der Arena.
Da sind noch unentschieden gegen Norwegen gespielt, ich glaube, da war schon eigentlich schon der Titel gewonnen. Ne?
Ja, Haubentaucher hieß der Laden das hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt fehlt mir allerdings auch die Fantasie, wo diese Tausende unterkommen sollten in Herning, also alleine zum Feiern. Die müssten ja auf offener
Aber
Straße.
Aber Sascha, ihr habt noch Platz bei euch im Haus, oder?
Ja, genau. Wir haben noch Platz im Haus, genau, in unserem EM-Quartier. Aber ich rechne nicht damit, dass die Färöer es schaffen werden, nach Herning zu kommen.
Wünsche würde ich mir auch, weil es wahrscheinlich einfach cool wäre. Ja. Aber allein mir fehlt dann tatsächlich der Glaube. Aber es wäre schön, wenn es ein paar Farbtupfer geben würde, die nicht ganz so erwartbar sind. Also
ja, das fände ich auch. Das fände ich auch, auf jeden Fall. Gut. Ausblick. Nächste Folge wird sein nach der Europameisterschaft am 10. Februar. Am 11. Februar startet dann der THW Kiel wieder in die Bundesliga mit dem Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, ansonsten jeden Donnerstag erscheint unser Newsletter, schwarz auf weiß, das THW-Update.
In diesem Fall erst nächste Woche am 22. wieder.
Ja, genau. Nach einer kleinen Winterpause starten wir wieder mit dem Newsletter am 22. Januar. Wir empfehlen auch natürlich unseren WhatsApp-Kanal THW Kiel News und bei Fragen und Anregungen, Kritik und warmen Worten nicht scheuen, uns anzuschreiben unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Das war jetzt unsere EM-Sonderfolge.
Wir schlittern jetzt nach Hause, hoffentlich heil, sodass wir dann zur EM fahren können.
Genau. Dann drücke ich dir und mir die Daumen, dass wir gut hinkommen und dass es eine spannende EM wird. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir viel Spaß bei der Handball-Europameisterschaft.
Gibt Handball satt, glaube ich, die nächsten Tage.
Handball satt, ja, bis zum absoluten Overkill.
Und dann kommt wieder THW.
Und dann kommt der THW, dann machen wir mit Handball weiter nach dem Handball.
Genau. Wäre sonst auch langweilig. Ja.
Gut, bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.